willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Schönen guten Abend oder auch morgen oder auch Mittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Disco Dudes, dem Disco Dudes Podcast. Die Disco Dudes, das sind zwei Typen, der eine in Köln, der andere in Karlsruhe. Den einen stelle ich zuerst vor, denn ich bin ja nicht der Esel. Mein lieber Kirk in Köln, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Da war ich immer der Esel, wenn ich mich zuerst vorgestellt habe.
Ach so, war das so? Hast du dich schon ab und zu mal zuerst vorgestellt? Es hat jetzt 71 Folgen gedauert, bis man den mal rauslassen musste. Mein lieber Kirk, so, ohne Esel, ohne Bremer Stadtmusikanten und ohne Fanta 4 Zitat, wie geht's dir in Köln?
Mir geht's gut. Es gibt keinen Grund zur Klage. Das Wochenende steht vor der Tür. Wir beschäftigen uns wieder mit guter Musik, was wir ja so gerne tun. Und das ist auch immer Zeit für Freude.
Das ist absolut richtig. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Vorstellung des Songs, den du mitgebracht hast. Ich bin Wolfgang Hase hier in Karlsruhe, der zweite Teil von den Disco Dudes. Ein Wolf und kein Esel. Kirk, ich habe schon reingelurrt, du hast eine Nummer mitgebracht von einer Band, die man viel im Pop-Kontext und auch tatsächlich auch Chart-Kontext natürlich kennt. Und ich weiß auch, dass die viel in den Clubs lief und ich bin sehr erfreut, dass du sie gezückt hast. Ich mag sie nämlich auch wahnsinnig gern. Sag doch mal den Menschen da draußen, was für eine Nummer und erklär uns, welchen Platz in deinem Herzen und in deinem DJ-Plattenköfferchen hat denn diese wunderbare Disco-Nummer oder Boogie-Nummer, die du uns da mitgebracht hast.
Ja, das tue ich natürlich sehr gerne und in der Tat werden sich gleich einige fragen, wie kommen die denn auf diese Band davon was zu zücken, weil man sie wirklich eher aus dem Chart- und Pop-Kontext später kennt. Heute habe ich für euch nämlich einen Jazz-Funk-Song aus dem Regal gezogen, der sozusagen ein absoluter Insider für Kenner ist. Star Child von Level 42. Vom gleichnamigen Album auf Polydor, das übrigens erste Album der Band Star Child, wurde als 7-Inch und als 12-Inch 1981 ausgekoppelt. Chartmäßig war der Song kein Hit, aber definitiv sichtbar. In United Kingdom ging es November 81 sogar leider nur bis auf Platz 47, also ein kurzes, knackiges Chart-Intermezzo. Und genauso fühlt sich der Track für mich an. Kein Pop-Radar-Schmeichler, eher ein Underground-Club-Kenner-Statement aus der britischen Jazz-Funk-Ecke. Denn für Mainstream-Hörgewohnheiten war er damals schon zu komplex, zu neu, zu modern, zu spacig und vor allem zu anders. Zu Level 42 selbst, gegründet 79, Kernbesetzung war damals Mark King, der Bassist, der ja einigen dann später bekannt wurde aus dem Pop-Kontext, Mike Lindup, Phil und Boone Gold. Ursprünglich wollten sie ziemlich instrumental unterwegs sein, dann kam allerdings der klassische Label-Realitätscheck und sie gingen mit Vocals mehr in Richtung funktioniert im echten Leben bzw. funktioniert für eine gemeine Hörerschaft. Und ja, die Gerüchte und Vermutungen scheinen belegt, dass der Bandname wohl tatsächlich ein Nerd-Verweis in Richtung Per Anhalter durch die Galaxis ist. Level 42, you know, die Antwort auf die Frage aller Fragen ist nämlich 42, wie wir ja alle wissen. Was Star Child für mich zusätzlich spannend macht, die Songwriting-Credits gehen an Wally Badaroo, Phil Gold und Mark King. Und Badaroo ist ja sowieso dieses inoffizielle fünfte Mitglied beziehungsweise diese inoffizielle fünfte Person bei Level 42 immer schon gewesen. Co-Writing, Keys, Studiomagie und Co-Produktion über mehrere Jahre. Er arbeitete zum Beispiel an Alben von Grace Jones mit, von Joe Cocker, von Sly and Robbie, Black Uhuru, Jimmy Cliff, um nur da ein paar Namen zu nennen von Größen, mit denen er quasi zusammengearbeitet hat. Produziert wurde die frühe Phase inklusive der Debütklangästhetik von Level 42 von Mike Vernon, der unter anderem mit Eric Clapton, Fleetwood Mac und Peter Green zusammenarbeitete. Also jemand, der genau wusste, wie man Groove sauber und trotzdem lebendig auf Band verband. Und ganz konkret bei Starchild Mike Lindup. Der hat hier den Lead Vocal Spot. Das ist diese elegante, leicht schwebende Vocalfarbe, die Level 42 damals von vielen Funk-Acts abgehoben hat. Der Song ist eine facettenreiche A-Moll-Komposition bei ziemlich genau 116 BPM. In bester Boogie-Funk-Manier. Allerdings ist dem Song noch nicht der so typische Mark King Slap Bass zu hören. Hier spielt er den Bassriff schon eher wie einen Loop durch den Song und variiert nur die Harmonien und nicht die Spielweise. Interessant ist, dass das Gesamtgefüge des Songs hier fragmentarische Einzelteile wie Synthesizer, Effekte, Drums, Percussions nie die Oberhand gewinnen, sondern diese kollaborative Einheit bilden. Kein Element, welches als eindeutig tragendes Element identifizierbar ist, da kommt eben dieser jazzige Anteil. Das Jammige durch. Das Bassspiel wechselt im Pre-Chorus auf eine zarte Step- und Slap-Figur und fällt danach wieder zurück in den Loop. Ansonsten findet wirklich viel musikalische Abwechslung seinen Platz. Ein musikalisches Gesamtkunstwerk für den gezielten Stimmungsaufbau am Anfang eines Sets, um die Crowd zunächst musikalisch zu fordern und sie anschließend mit einfachen Strukturen zu belohnen. Quasi ein wenig wie zarte musikalische Früherziehung. Wir hören einfach mal rein. Level 42 mit Starchild. Ja, Leute, wie ihr gehört habt, ganz, ganz viele feine, tolle Arrangements, kleinteiliges Composing, Detailverliebtheit und dann trotzdem diese kompakte, schöne Wirkung, die leicht, fluffig, aber trotzdem funkig und boogie-esque ist. Wolfgang, was sagst du?
Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist ein unglaublich krasser Song, was das Basswerk angeht. Weil wie du sagst, mit Ausnahme von ganz kurzen Sequenzen, in denen er dann schon mal ein bisschen slappt, wie jetzt gerade am Ende von der Bridge, spielt er kurz gezupfte Noten, die aber so akzentuiert sind, dass sie ein bisschen vorausnehmen, wie so ein slapping Funky sein könnte. Es sind halt Jazz-Funker. Dann die Chord Changes, die drin sind. Das macht auch kein normaler Pop-Produzent. Es macht auch kein normaler Pop-Produzent diese kleinen Breaks, die da immer wieder drin sind. Das kommt sehr aus so einer Funk-Idee heraus. Und trotzdem bleibt das ganze Stück permanent von seiner Identität kompakt und trägt dich Stück für Stück weiter trotz dieser vielen einzelnen kleinen Teile und Details, die es beinhaltet. Faszinierendes Songwriting und eine unglaubliche Stimmung, die auch dabei entsteht. Das Star Child daran, wenn das dann hinten raus kommt, ja die Passage, wo sie das ganz lang singen, Star Child und so ziehen. Ähnlich wie die Synths am Anfang. Da kriegt das Ding eine Atmosphäre, dass man sich wirklich wie in den Himmel getragen fühlt. Ich bin super begeistert von der Nummer und ich freue mich sehr, dass du sie heute dabei hast.
Wie schön, dass wir sie beide so toll finden. Ja, und der Song, der lebt natürlich weiter bis heute. Es gibt die 81er Remix Long Version auf der 12-Inch, die vielleicht einige kennen. Es lohnt sich, wenn man Platten sammelt, sich davon definitiv 12-Inch anzuschaffen, weil die auch vom Klang total toll ist. Es ist nämlich eine, die auf 33 Umdrehungen läuft bei der langen Version, was natürlich alleine durch die Pressung dann halt den Song schon mal voluminöser macht, der konnte einfach breiter gepresst werden. Und später tauchen weitere Remix-Fassungen auf, unter anderem einem Remix-Credit für Paul Stavely, O'Duffy und ein bekannter Remix von Brian Chuck New. Richtig klubbig wurde es dann nochmal 2001, als Star Child als House-Remix-Paket rauskam. Unter anderem Club-Mix, Dub-Mix, Pingapella ist da drauf. Wieder durch BMR, Boris Dlugosch und Michi Lange und Bob Sinclair haben das Ganze geremixt damals und auf den Dancefloor gepumpt. In der Sampling-Weiterverarbeitung und Verwertung hat später Star Child auch Spuren hinterlassen bei den Bucketheads. Das ist vielleicht auch den ein oder anderen bekannt. Die haben in der 90er-Haus-Szene und Welt für ihren Breakbeat-Track Time and Space Material aus Star Child verarbeitet, ganz schön viel sogar. Und deutlich später nutzt Funkin' Even für Dreams of Coke gesampelte Vocal-Elemente aus Star Child. Heißt, dieser Track ist nicht nur 81, sondern hat immer wieder neue Undock-Punkte bis in die Neuzeit gefunden von Club.
Die Bucketheads, die sind uns ja auch schon mal begegnet, ne? Also das waren ja auch die beiden Brüder, Kenny Doc Gonzalez und Lilo Vega, die Bestandteil dieser Produktionskombo waren, die dieses These Sounds Fall Into My Mind gemacht haben. Da gibt's ein ganzes Album von, da ist diese Nummer drauf. Fantastisch.
Genau, richtig. Und die haben halt auch aus dieser ganzen Serie, aus diesem Album haben die quasi eine ganze Remix-Serie noch gemacht und einer dieser Remixe, der da stattfindet, der hat Anteile von diesem Song drin. Das lohnt sich auch da mal reinzuhören. Die Dinge, die wir da finden und erwähnen, werden wir natürlich auch auf unsere Playlist packen. Das könnt ihr alles nachhören, sofern sie als Links und als Tracks online vorhanden sind.
Bei Spotify und bei iTunes Music. Da sind wir ganz fleißig. Also du bist da fleißiger als ich. Da bin ich der Esel auf jeden Fall an der Stelle. Immer wieder die Dinge abzulegen, die wir hier benennen und auch benutzen, um zu beschreiben oder auch das Werk unserer Künstler zu vervollständigen. Wie bist du denn auf den Song gekommen, auf dieses Star Child? Also ich habe da super lang gebraucht. Ich weiß, ich glaube, ich bin sogar deswegen erst wieder so richtig drauf gekommen, als ich mal mit Boris Logisch aufgelegt und ich meine, er hat seinen eigenen Remix davon gespielt und da bin ich dann nochmal so ganz wach geworden. Hab mir dann Star Child und auch Sun Goes Down, was noch viel langsamer ist, aber so eine ähnliche Aufbauphilosophie für so ein DJ-Set hat, bin ich darauf gestoßen. Wie bist du denn auf den Song gekommen?
Ich bin auf den Song durchs Plattendicken einfach gekommen. Ich meine, es wäre sogar auf irgendeinem Flohmarkt gewesen, weil ich eine Zeit lang hatte ich so eine Phase, da habe ich Platten nach Plattencover gedickt, was interessant aussah. Und ich hatte Level 42 als total wacke Popband abgetan und dachte so, was ist das denn für ein cooles Cover? Das ist halt so schwarz mit so Sternenanmutungen drauf und so grafischen Elementen, ne, diese eigentliche 12-Inch. Und habe die rausgezogen. Ich so, Level 42, was ist das denn? Und damals bin ich mit einem Handplattenspieler durch die Gegend von Philips, den du so aufklappen konntest, weil auf Flohmärkten kannst du es eigentlich nicht anhören. Ne? War batteriebetrieben, dann habe ich so die Platte draufgelegt. Da war ich völlig weggebeamt. Alleine von diesem Billo-Sound, von diesem Philips-tragbaren Plattenspieler, was da rauskam. Und habe die Platte halt mitgenommen. Ich glaube, da habe ich bezahlt damals vielleicht 1,50 €, 2 €, wenn überhaupt. So bin ich drauf gekommen.
Okay, weil also dieses Erlebnis, dass einem Level 42 erstmal so im Hinterkopf als, naja, das ist halt so eine Popband, die in den Charts auftaucht, das kenne ich voll gut, weil natürlich Running in the Family, also habe ich damals als Kind voll geliebt irgendwie mit 12 und fand es total toll und war mir irgendwie aber, okay, ist halt, habe ich halt damals neben Madonna so und in den Charts als Popmusik okay gefunden und bin nie auf die Idee gekommen, da tiefer reinzugehen. Die haben ja dann mit Sun Goes Down nochmal ein riesen Ding gemacht, dann Lessons in Love 86, natürlich auch ein riesen Pop-Hit. Da war aber trotzdem die Fähigkeit, Fähigkeit dieses Jazz-Funkigen drin, aber ihre früheren Sachen aus Anfang der 80er, die bringen sehr die Qualität mit, die Star Childer auch als Club-Track hergibt. Und das war mir, als ich angefangen habe zu auflegen, hätte ich am Leben nicht an Level 42 gedacht, die damit in Betracht zu ziehen. Schon spannend, wie man dann da drauf kommen kann. Manchmal ist es der Flohmarkt mit dem kleinen Handschattenspiegel.
Ja, also sozusagen Zufallsfund. Ich habe auch mal so ein bisschen gespingst und habe gesehen, du hast auch so eine Killernummer dabei und witzigerweise aus dem gleichen Jahr und auch witzigerweise gibt es da Story-Überschneidungen. Das wirst du uns jetzt bestimmt erzählen. Was hast du uns denn Feines mitgebracht?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Ich hab's auch erst jetzt gerade nochmal so, ist mir klar geworden, dass wir instinktiv irgendwie auf so manchmal so Überschneidungselemente spielen. Wir sprechen über einen Song, der mehrere Genres auf einmal bindet. Disco, Funk, Postpunk irgendwie, Synthpop im Grunde auch, R&B und Reggae. Wir sprechen von Pull Up to the Bumper von der fantastischen, außergewöhnlichen Grace Jones. Die Überschneidung ist... Beide kommen aus dem Jahr 81 und die weitere Überschneidung ist, dann ändere ich jetzt meine Moderation und steige so rum ein, der Keyboarder, der dazu aber auch Soundästhet vor Ort im Studio war, war hier auch Wally Badaroo. Da ist er wieder. Und wie du sagtest, er hat mit Grace Jones zusammengearbeitet und zwar genau in der Phase zwischen 80 und 82, als sie drei Alben in den Bahamas aufgenommen hat. Pull Up to the Bumper war ein riesengroßer Hit für sie. In dem Album Nightclubbing, das im Mai 81 rauskam auf Island Records, war das so ein bisschen Durchbruchzeit für sie und gleichzeitig aber auch außergewöhnlich, weil sie mit Genres-Mischung gespielt hat. Wally Badaroo hat seinen Anteil gehabt, insofern er hier die Synths eingespielt hat, die Keyboards und im Studio an dem Arrangement mitgearbeitet hat. Mein Stück ist ein bisschen langsamer als deins, mit 108, 109 BPM, ganz klarer Anfangssound und gerade mit seiner ästhetischen Durchmischung irgendwie mit einem großen Reggae-Einfluss auch etwas, was manchmal gar nicht so leicht in ein DJ-Set einzupflegen ist. Larry Levan hat es einem dann auch unter anderem gezeigt, wie es geht. Er hat nämlich da einen Remix von angefertigt, der es ein bisschen leichter macht, auch etwas schneller gespielt, das Ding gut einzufügen. Man findet Versionen von zwischen 4,5 und 7,5 Minuten, also man darf davon ausgehen, dass auch 81 die Idee schon bestand, dass das vielleicht in einem Club laufen könnte. Der Erfolg war relativ groß. Man hatte 81 in den US Billboard Hot Dance Club Songs 7 Wochen lang die Nummer 2 damit erreichen können. Und in den UK Single Charts war es auf Platz 53 gekommen. Und in der musikalischen Aufarbeitungsgeschichte von Grace Jones findet man dann auch Re-Releases von mehreren ihrer Songs, weil sie dann immer noch weiter auch mit anderen Produktionsteams Bänder, die sie hatte, nochmal aufarbeiten wollte. Und so kam das Ding 85, 86 in den UK Single Charts nochmal auf Platz 12. In dem Line-Up werden wir gleich zwei Namen bemerken, die einfach auch ganz große Künstler waren. Einer davon ist kürzlich leider von uns gegangen. Grace Jones hat die Vocals übernommen, die Backing Vocals, hat die Lyrics komplett alleine geschrieben. Die Geschichte dazu ist auch einigermaßen bemerkenswert, dass sie überhaupt diesen Song noch aufgenommen hat. Sly Dunbar war derjenige an den Drums und das ist der Herr, der leider kürzlich sich verabschiedet hat von dieser Welt und in einer anderen Welt weiter Schlagzeug spielt. Zusammen dann irgendwann mit seinem Kumpel Robbie Shakespeare. Die beiden waren Sly und Robbie ganz signifikantes Produktions- und auch Rhythmusgruppenteam für ganz viele Produktionen im Bereich Reggae und Dub und Dancehall. Aber eben auch im Popbereich haben viele Künstler sie immer wieder mit rangeholt. Barry Reynolds und Mikey Chung haben die Gitarren gespielt. Barry Reynolds war der Hauptgitarrenspieler von Marianne Faithfull her bekannt und die Perkussion kam von Josiah Sticky Thompson. Auch den findet man auf relativ vielen Jazzproduktionen aus britischen Bereichen. Die Produzenten sind Chris Blackwell gewesen. Der war selber auch der Chef von Island Records und Alex Zadkin. Der war ganz, ganz verantwortlich für diese ganzen Aufnahmesessions zwischen 80 und 85 in den Studios auf den Bahamas. Die Studios hießen Compass Point Studios in Nassau. Da wurde das alles aufgenommen und der Alex war eigentlich der Sound Engineer, der die ganze Zeit da dran saß, um das zu kreieren. Was eigentlich dann der Signature Sound von Grace Jones wurde aus diesen Sessions, die Anfang der 80er ihre Karriere, den Meilenstein, den ersten gelegt haben und den Grundstein gleichzeitig. Der Track selber pulsiert unfassbar, sowohl in den Drums wie auch im Bass. Das Basslick ist teilweise geslappt, ist da sehr akzentuiert gespielt und super, super auffällig. Also das ist wirklich ikonisch. Das ist ein Bassgroove, den kann man, also wenn man den isoliert nimmt, kann man den auf so viel anderes Zeug auch drauf mischen, weil er einfach so total nach vorne geht und einen total mitnimmt. Gleichzeitig ist es aber von der Produktionsweise her schon eine Dub-Produktion mit klarem jamaikanischen Reggae-Fundament, mit einem Einfluss, wie eben so produziert wurde, wenn man diese Offbeat-Sachen gespielt hat. Dann kommt dazu, dass das Rhythmusgefühl, obwohl wir uns hier bei 108, 109 BPM bewegen, ein Abtempo-Elektro-Disco-Gefühl ist. Das kommt nämlich auch mit rein durch die Synthesizer und durch den Gitarreneinsatz, der sehr funky ist, und das Elektro aus dem Synthesizer, das irgendwie verstärkt in einer Art und Weise, die wir erst sehr viel später gehört haben, als ja vielleicht gerade auch Bands rund um Level 42 und rund aus Großbritannien Disco und Boogie mit so einer Funkiness, die eben nicht diese James Brown-Funkiness war, versehen hatte. Den schwebenden Synthi-Sound, den habe ich schon erwähnt, den Valley Badarus uns da reinbringt, und es war eigentlich eine perfekte Fusion. Das war jamaikanische Rhythm-Section mit europäischem Synth-Flair. Valley Badarus war ja Engländer, und Rock Edge war gespielt durch die Gitarre von Barry Reynolds, also es kommt so was Rockiges auch rein, es zieht es irgendwie ziemlich an, und dann diese Dub-Produktion obendrauf von Alice Zadkin. Es ist fast müßig, das zu beschreiben. Wir müssen es uns anhören. Wir hören rein in das erste Soundballspiel. Das ist die Produktionsform, die Larry Levan gewählt hat. Der hat einen Mittelteil davon an den Anfang gesetzt. Wir spielen mal die ersten anderthalb Minuten. Dann kriegt ihr mit, wie viel verschiedene Fragmente und Elemente da eine Rolle spielen und das Ding richtig rollend machen, bevor wir uns dann auf die Story des Songs und auch auf die Lyrics ein bisschen stürzen. Wir hören rein Grace Jones, Pull Up to the Bumper von 1981 Island Records. Spürt die Bahamas. Beverly Barnes Remix, Pull Up to the Bumper, Grace Jones. Erinnert ihr euch, dass wir kürzlich über eine andere Larry Levan-Produktion gesprochen haben, nämlich Peach Boys, Life is Something Special. Da war auch so eine Freiheit in der Produktion, dass die im Raum rumgeredet haben und kurz geschrien haben und dann ist was rein und was raus und die Stimmen waren eigentlich eher wie entweder ein Störgeräusch oder wie ein Instrument und es ging noch nicht klar um nach vorne gelegte Melodie, die gesungen wird. Dieses gleiche Gefühl haben wir hier in diesem Stück wieder. Es bleibt diese Straßengeräusche, die da drin sind. Ich meine, es geht ja auch um den Straßenverkehr, nämlich eine schwarze lange Limousine in dem nicht ironischen Teil der Interpretation dieses Textes. Und alles wird in Noises aufgebaut, nur der Groove, der schiebt die ganze Zeit irgendwie sauber durch. Dann wird irgendwie ein Disco-Viererschleife auf da kurz aufgebaut, um dann wieder rauszugehen und Reggae-Funky zu werden. Es ist irre, was dieses Stück an Teilen, an kompositorischen Ideen in einem Stück mitbringt. Und ich finde, es hat einen unglaublich hüftbewegenden Charakter. Mein lieber Kirk, ich muss kurz meinen Kopf abkühlen. Ich bin voller Begeisterung. Sag du mal drei Takte zu der Nummer. Ich weiß, sie ist eine, die du auch magst.
Ja, ich mag die Nummer voll gerne. Also mich fasziniert auch, wie die das damals halt schon gemacht haben, sozusagen mit Soundscapes dahinter. Und auch die Referenz zu dem von dir zuvor genannten Track ist ja ganz klar, dieses Urbane, dieses New Yorker-Style-Ding reinzubringen. Ne? Dieses Kompakte, wir sind im modernen Raum unterwegs, das ist die Musik der Zeit, was damals mitschwang. Und alle in den Club und diese perkussiven Elemente und dann diese Offenheit und dieses Detailgefunke. Also das ist wirklich, das ist so ein flowiges, geiles Stück und Grace Jones ist eh mit die Göttin, finde ich, wie sie das umgesetzt hat. Du merkst schon, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist viel zu viel, was man dazu sagen könnte. Man überfrachtet es einfach mit Aussagen. Eigentlich muss das Stück für sich stehen und es ist eine großartige Nummer. Sie wurde ja auch mehrfach schon geremixed und in jedem Set, wo sie Anklang findet, honoriere ich das, dass jemand diese Nummer rauszieht und sich traut, die zu spielen, weil sie hat auch schon Ecken und Kanten und sie ist nicht so einfach zu verdaubar, aber das ist ja auch genau das, was uns daran fasziniert.
Also genau das finde ich eben auch, also gerade der Larry Levan Mix mit seinen 7 Minuten 10, der das Songschema gar nicht nimmt, sondern der hat es wirklich zersetzt, also der hat es dekonstruktivistisch in etwas verwandelt, was er als, wie du sagst, Soundscape und Rhythmscape genommen hat, um es zu einem clubtauglichen Element zu machen. Es ist dann eben nicht mehr nur ein Song, das ist nicht in Vordergrund ein Song, sondern ein Track, ein Soundtrack, ein Rhythmtrack, den ich benutzen kann, um die Stimmung zu holen, die Menschen in der Hüfte zu packen und sie irgendwie über den Dancefloor zu wirbeln. Und das macht das ganz großartig. Und das hat auch eine sehr große Entsprechung für das, wie ich das Werk von Grace Jones im musikalischen wahrnehme, nämlich unglaublich avantgardistisch. Sie selber im Grunde wie ein schwarzer amerikanischer Mensch in einer Post-Punk-Idee, die sich aufdrängt als super dominante, klare, harte Frau auch, ne, mit wahnsinnigem Selbstbewusstsein zu einer Zeit, in der das nicht selbstverständlich war. Man kennt auch ihren Einsatz als Figur innerhalb von James Bond, die sie da gespielt hat. Da war sie ja auch so eine fast monströs starke, große Figur, ne, unabhängig jetzt vom Geschlecht, aber dann natürlich doch, weil James Bond ohne diese Sexologien nicht auskommt, natürlich als die Frau, die mit Gegenspielerniveau ihm da was entgegenhält, auf eine kantige Art und Weise. Also ganz, ganz faszinierend. Ich halte das Werk für sehr avantgardistisch und sehr ideenreich, gerade weil es sich an kein Genre hält, an keine Zeitphase der Musikgeschichte. La Vie en Rose, ne, die nimmt einfach einen alten Chanson und macht daraus einen Disco-Track. Und all solche Ideen sind mit ihr gemeinsam machbar gewesen. Und da diese 3 Alben auf den Bahamas, das war eben die Phase, in der sie sich musikalisch etabliert hat und ihren Durchbruch hatte. Der Song hat ein bisschen eine wilde Entstehungsgeschichte. Der ist zwar entstanden in der Aufnahmesession zu ihrem 80er-Album Warm Leatherette und war ursprünglich auch mal so gedacht, könnte man da draufbringen, fand aber der Chris Blackwell, der Boss von Island Records, so, nee, das passt mir da nicht gut genug rein, das ist nicht New Wave orientiert. Das war nämlich seine Idee, Island Records auch zu schmücken mit so einer wavigen Soundscape und dafür hatte Grace Jones als Major-Künstlerin gesehen, sie solle das verkörpern. Deswegen sollte der Song da nicht reinkommen. Wurde zwar mit aufgenommen als Rhythm-Track, also schon geschrieben, instrumental, und wurde dann unter Junior Tucker gepackt, der auch ein Künstler auf dem Label war. Und der hieß damals noch Peanut Butter. Das hat Grace Jones rausgefunden und hat einigermaßen wütend reagiert und gesagt, ihr seid doch bescheuert, ich finde das Ding super, ihr habt das in meiner Session aufgenommen, ich will diesen Rhythm wieder zurückhaben. Dann hat sie Sly Dunbar losgeschickt und gesagt, du wirst jetzt deinem Label-Boss sagen, dass er mir gefälligst den Rhythm zurückkriegt, ich will da einen Song drauf machen. Und genau das ist dann passiert. Mark Cammons war damals A&R bei Island Records verantwortlich für Grace Jones und konnte sie gerade mal nochmal einfangen. Bevor sie dem Chris Blackwell die Tür eintrat, haben sie den Song zurückgeholt und er selber hat sich mit seiner Freundin Dana Mano hingesetzt und hat so Rumpf-Lyrics geschrieben, darum und das ein bisschen angepasst. Sly und Robbie haben sich dann hingesetzt und haben nochmal ein bisschen an dem Rhythm geschraubt, ein bisschen discoider das gemacht und dann durfte Miss Jones ihren Song auch haben und durfte ihn rausbringen. Lyrisch ist Pull Up to the Bumper ein Paradebeispiel für das, was Grace Jones so geliebt hat, nämlich absolut doppeldeutige Poptexte. Also es geht um eine schwarze, lange Limousine. Ich überlasse es jetzt eurer Vorstellungskraft, was noch gemeint sein könnte. Also es geht ums Einparken von Limousinen, um Stoßstangen und Parklücken. Es könnte sein, dass da eine sexuelle Anspielung drin liegt. Drive it in between, grease it, spray it, let me lubricate it. I've got to blow your horn. Also ich gehe da jetzt nicht tiefer rein. Auf jeden Fall hat sie eine Freude daran gehabt, immer schon in ihren Werken da so vorzugehen. Wir hören uns jetzt mal ein bisschen die Lyrics noch an. Einmal deutlicher als in dem stärker rhythmisierten Track von Larry Levan. Das ist der Albumversion. Hören wir nochmal ganz kurz rein. Und dann habe ich noch 2 lustige kleine Abschlussfacts zu Sly Dunbar und Nightclubbing auf dem Album, auf dem das drauf ist, das ihr übrigens auch hören solltet, findet ihr garantiert auf Spotify. Ansonsten zeigen wir euch, wo es liegt. Aber jetzt hören wir nochmal in die Albumversion rein, oder Kirk? Machen wir. We'll be right back. Also sehr liebevoll hört man, wie Grace Jones hier über das Einparken der Limousine sich einen Text ausgedacht hat, aber gleichzeitig auch ihre Stimme wieder als Instrument einsetzt in diesem Song. Und diese Stimme ist einfach unverkennbar und wahnsinnig cool für so einen Disco-Sound. Das Album, auf dem der Song drauf ist, ist Nightclubbing und das war ihr 5. Studioalbum. Und dann erst ihr kommerzieller Durchbruch. Die Alben davor waren schon am Start unbeachtet, aber das hat wirklich dafür gesorgt, dass sie auf der weltweiten Musikbühne sich richtig etablieren konnte. Das ganze Album ist übrigens auch natürlich durch die Tatsache, dass es in den Bahamas so aufgenommen wurde, geprägt von einem Stilmix zwischen Reggae, Pop, Punk, Disco und ja, eigentlich im Grunde auch Wave. Die drei Alben, die sie auf den Bahamas gemacht hat, alle drei empfehle ich zu hören, ist Warm Leatherette, Nightclubbing und Living My Life. So, Sly Dunbar will ich nur noch ein ganz klein wenig erzählen. Ihr findet wahnsinnig viel im Netz, gerade durch die Tatsache, dass er eben kürzlich leider gestorben ist. Ist ein Junge gewesen, der sich schon ganz früh für Sly and the Family Stone interessiert hat. So kam auch sein Spitzname selber zustande, Sly Dunbar. Und der eben zusammen mit Robbie Shakespeare, den er nach allerersten Aufträgen bei den Upsetters, also Reggae Bands und den Aggravators hatte, zusammengetan hat. Und die haben eine Besonderheit herausgebracht. Nicht alles, was die produziert haben, gefällt mir besonders gut. Aber was wirklich outstanding war, war, dass sie sowohl alle Rhythmen spielen konnten, die sie brauchten und haben wollten, um Dub und Reggae zu produzieren, bis hin dann auch in den Trip-Hop hinein, in dem sie immer wieder eine Rolle gespielt haben. Aber eben auch produktionstechnisch ganz weit vorne war. Sie hatten diese Halsschleifen sehr gut drauf, was Dub angeht, und waren dort unglaublich versiert. Und es ist eine Freude, sich dieses Werk anzuschauen. Wie gesagt, es geht von Roots Reggae Upsetters bis hin am Schluss zu Mick Jagger sogar, der sie auch geholt hat. Also sie haben viel mitgeprägt über die Musikgeschichte. Und ich glaube, das finde ich sehr beeindruckend für zwei Dorfjungs, die sich da so hart emporgearbeitet haben. Pull Up to the Bumper wurde natürlich auch gesampelt, gar keine Frage. Coolio, Ulala hat das Ding genommen. Spice One, Born to Die, Lost Boys, Summertime and the Mean Machine, Disco Dream sind die mir am meisten bekannten. Aber ich glaube, du hattest noch eine Hausversion oder irgendwie ein Haustrack im Kopf,
ja, jetzt,
in dem das auch mit drin war, ne,
Kirk? Genau, 2023 hat Pick and Dan da quasi so eine Radio-Version, House-Remix-Nummer, als auch eine Extended-Dance-Version rausgebracht. Lohnt sich, diesen Song auf jeden Fall mal anzuhören, weil der, finde ich, sehr geschmackvoll im House-Remixen mit dem Stück umgegangen.
Ja, wunderbar. Und was natürlich Grace Jones angeht, also wenn man in diese Discoide, in diese lastivere Disco-Ecke gehen will, ist natürlich so ein Song wie Nibble to the Bottle noch einer, der ganz wichtig ist. Aber auch ihre Werke, die dann in dem Pop eine große Rolle gespielt haben und da sehr erfolgreich waren in den Charts, sind absolut hörenswert. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Künstlerin. Zieht euch das rein. Eine klare Hörempfehlung.
Ich möchte noch hinzufügen, dass sie natürlich nicht umsonst in der Kinky-Szene eine ganz tragende Rolle auch spielt mit den doppeldeutigen Texten. Ne? Das muss man erwähnen. Und das natürlich auf dem Album, wo das Stück drauf ist, quasi ihr absolut größter Hit, Slave to the Rhythm.
Ja, Slave to the Rhythm. Also diese Spannbreite, ne? Slave to the Rhythm einerseits und La Vie en Rose, was auf einem anderen Album ist, weiß ich nicht mehr genau, aber auf welchem. Aber das macht auch ein bisschen klar, wie ihr total egal war, in welchem Genre sie sich gerade befindet, sondern das als Kunst aufgefasst hat, das musikalisch überzeugend, mitreißend zu machen. Eine manchmal emotional, manchmal auch einen Tacken ruhiger, viel rhythmisch, viel auch für einen Dancefloor produziert oder auf die Idee hin, bewegt euch, kommt in Action und so. Also eine ganz, ganz fantastische Künstlerin. Zieht sie euch rein. Wir werden euch ein paar Tracks sicherlich mit in die Playlist schmeißen. So, jetzt kommt der Freitagabend, oder? Dann demnächst. Ja, thank God it's Friday. Was steht bei dir an, mein lieber Kirk? Gibt's irgendwas oder wünschen wir den Menschen
Liebe? Und ich werde dann auch mal die Playlist befüllen mit den Songs, die wir erwähnt haben, damit die auch fleißig angehört werden können zum Wochenende, um den eigenen Dancefloor zu eröffnen.
Na also, dann steht eine Party im eigenen Wohnzimmer an. Das ist doch hervorragend. Machen wir das alle, tanzen wir gemeinsam im Geiste miteinander. Wir wünschen euch, dass ihr ein sehr schönes Wochenende haben werdet, mit fantastischer Musik, also leicht zu machen, indem ihr unsere Playlist hört, mit ganz lieben Menschen um euch herum und natürlich mit ganz viel Liebe. Seid lieb zueinander. Die Zeiten sind hart genug. Es ist gut, wenn wir gut zueinander sein können und das dann auch wirklich tun. Bye, bye.
Bye.